Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Honnel, schönen guten Abend. Hier beginnt er unter anderem mit Eindrücken von der Kunstmesse TEFAF in Maastricht und der Frage, wie bereitet sich der Kunstmarkt auf den Brexit vor? Und es ist leider auch ein trauriger Abend. Ogvi Invesor ist tot. Viel zu jung, mit nur 55 Jahren ist er an Krebs gestorben. Ogvi Invesor, geboren in Nigeria, ein internationaler, ein globaler Kurator, der viel bewegt hat, unter anderem als künstlerischer Leiter der Documenta und der Biennale in Venedig, zuletzt als Leiter des Hauses der Kunst in München. Kuratoren großer Ausstellungen machen oft große Versprechungen oder haben zumindest große Ambitionen, mit Kunst die Welt zu verändern. Ogvi Invesor hat das tatsächlich geschafft. Die Documenta in Kassel jedenfalls, ich glaube, das kann man so sagen, wurde ihrem Beinamen Weltkunstausstellung erst wirklich gerecht, als Invesor sie 2002 kuratierte und für Kunst außerhalb Europas und Amerikas öffnete. Ogvi Invesor, ein erstaunlicher und außergewöhnlicher Ausstellungsmacher, der das Spektakel der Kunstwelt mit seinem politischen Ernst und auch Humor unendlich bereichert hat.
We also risk increasing banality if all we want to do is just simply to have an audience.
Wir riskieren banal zu werden, wenn wir alles tun, um Leute ins Museum zu bringen. Wir können Elefanten in die Mitte der Halle stellen und sofort haben wir ein Publikum, das dieses Spektakel anschauen will. Mit unserer Arbeit wollen wir aber zeigen, dass das Obskure, das Gewöhnliche und Schwierige Seite an Seite mit dem Populären existieren kann.
Carsten Probst hat die Arbeit von Ogvi Invesor in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verfolgt, viele seiner Ausstellungen gesehen. Das Schwierige seit an seit mit dem Populären, so haben wir ihn gerade noch einmal selbst gehört. Ist das denn eine gute Charakterisierung der Ausstellungen von Ogvi Invesor?
Ja, Frau Hondl, eigentlich gerade bei diesem Zitat habe ich jetzt gedacht, es ist eigentlich fast egal, welche Passage man aus seinen Interviews nimmt. Hinter allem steht irgendwie doch Invesors Mission, die zugleich irgendwie auch seine Handschrift und sein maßgebliches Verdienst ausmacht, dass er es eben über die präzise Präsentation von Kunst geschafft hat, den Kolonialisierungsdiskurs aus der Ecke von Mitleid und Entwicklungshilfe eben herauszuholen und gleichzeitig die Bildwissenschaft zu einer politischen Wissenschaft zu machen, die unsere ganze alltäglichen Erfahrungen und Einstellungen auch betrifft. Also seine kuratorische Handschrift war natürlich, das hat man ihm teilweise ja auch vorgeworfen, unter anderem bei der Biennale in Venedig, schon bestimmt von einer intellektuellen Höhe, aber dabei wurde eben oft übersehen, dass diese Höhe notwendig war, um diese Forschungsergebnisse, seine Rechercheergebnisse eben auch gegen massive Widerstände in der europäischen Kunstwissenschaft überhaupt zu verankern. Und ja, das ist ihm gelungen, nicht zuletzt deshalb, weil sein Engagement in dieser Sache eben auch authentisch war und ist und ihm ja sozusagen mit seiner eigenen Flüchtlingsbiografie auch niemand irgendwas erzählen konnte über die Zustände in Afrika. Und dass er sich dafür eben, um das darzustellen, der Kunst und der Bilder bediente, hat eigentlich auch der Gegenwartskunst frühzeitig einen ganz neuen Bedeutungsraum eröffnet.
Mhm. Welche Ausstellung von Ogvi Invesor ist Ihnen, Carsten Probst, denn besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben?
Naja, insgesamt erinnert man sich sicherlich an die Großausstellungen, mit denen er ja am bekanntesten wurde. Documenta 11 2002 und die Biennale 2015, die hatten Sie auch schon genannt. Das war schon natürlich auch wichtig für ihn, weil sie eine große Breitenwirkung hatten und seinen Einfluss vor allem durch die Documenta natürlich auch deutlich zugenommen hat. Doch eigentlich die Pionierarbeit waren seine Themenausstellungen, finde ich, durch die er eben diesen Kolonialisierungsdiskurs in Europa nachhaltig geprägt hat. Und die Kataloge werden das auch weiterhin prägen. Also Postwar zum Beispiel, Postwar, das war sein Opus Magnum im Haus der Kunst vor wenigen Jahren. Ein riesiges Projekt, das eine völlig unbekannte Spielart der Moderne, der Nachkriegsmoderne seit 1945 in den sogenannten Bandung-Staaten eröffnete und mit vielen, vielen Bildern zeigte. Also das sind die Staaten in Ostasien, Indonesien bis hin nach Nordafrika, die also sich sozusagen einer völligen, fast unerforschten Diversität von Bildformen bedienten und die hier zum ersten Mal in Deutschland auch bekannt gemacht wurde.
Im Haus der Kunst in München die letzten Jahre, bis ihn seine Krankheit im Sommer 2018 zum Aufgeben zwang, war Ogvi Invesor Direktor am Haus der Kunst in München. Aber es war ja leider kein schöner Abgang. Im Spiegel sprach er damals davon, man habe ihn, den gebürtigen Nigerianer in München, Zitat, kulturell abgewertet. Warum, Herr Probst, taten sich die Münchner offensichtlich so schwer mit diesem eleganten Weltbürger Ogvi Invesor?
Also zunächst einmal haben Sie ihn ja erstmal recht begeistert empfangen 2011 und ich habe nach diesem von Ihnen ja schon jetzt gut charakterisierten Abgang, habe ich fast das Gefühl, er war eigentlich für München nur so eine Vorzeigefigur in einer gewissen Zeit, die dann auch wieder entsorgt in Anführungszeichen werden konnte. Also diese unwürdigen Umstände waren mir, also gerade seine Amtsaufgabe war mir völlig unbegreiflich, menschlich und fachlich. Und er hatte natürlich jetzt vor einiger Zeit in einem Interview sogar noch angedeutet, dass er tendenziell optimistisch und voller Hoffnung sei bezüglich seiner Krankheit. Und da habe ich gedacht, dass es vielleicht doch noch die Möglichkeit gibt, dass er einige seiner großen Projekte noch voranbringt, unter anderem eine zweite Folge von Postwar. Aber insofern ist diese Nacht von seinem Tod natürlich ein Einschnitt und ein echter Schock.
Carsten Probst war das über den Kurator und zuletzt Leiter des Hauses der Kunst in München, Ogvi Envesor, der mit nur 55 Jahren an Krebs gestorben ist. Vielen Dank, Herr Probst. Und wir hören Ogvi Envesor jetzt noch einmal kurz selbst in einem Radiointerview aus dem Jahr 2016.
I'm not so sure that we are yet at the moment where it's impossible to make exhibitions, but it's becoming very difficult.
Ich bin mir nicht so sicher, ob wir schon am Punkt sind, an dem Ausstellungen unmöglich sind. Aber es ist viel schwieriger geworden, weil wir einen Zustand erreicht haben, bei dem Kunstwerke vor allem als Objekte von hohem Wert wahrgenommen werden.
When artworks become treated first as commodities, as objects of high economic value.
Und damit führt uns Ogvi Envesor zum nächsten Thema, nämlich Kunstwerke als Objekte von hohem Wert. Die wechseln gerade wieder in Maastricht die Besitzer auf der European Fine Art Fair, kurz TFAF, der Kunstmesse für Antiquitäten und alte Meister, die manchmal auch die Königin der Kunstmessen genannt wird. Aber auch so ein royales und traditionsreiches Event bleibt von aktuellen politischen Entwicklungen nicht unberührt. Natürlich auch nicht von dem großen Elefanten im europäischen Raum, dem Brexit. Wann und wie auch immer er nun tatsächlich kommen wird, dieser Elefant. Stefan Koldehoff war für Kultur heute auf der TFAF in Maastricht. Wie unruhig sind die Kunsthändler denn mit Blick auf den Brexit-Stichtag, den 29. März?
Also die, mit denen ich gesprochen habe und bewusst gesprochen und sie auch danach gefragt habe, die sind überhaupt nicht unruhig. Im Gegenteil, nun gehört natürlich Pfeifen im Keller immer zum Kunstmarkt dazu, egal wie rau die Zeiten denn nun sind. Aber die haben ja nun wirklich alle gesagt, das Interesse ist ungebrochen. Nach dem Standort fragt eigentlich keiner. Hauptsache die Ware ist gut und die Qualität überzeugt. Ein Beispiel, die Galerie Dickinson, eine der größten, wichtigsten Kunstgalerien für klassische Moderne und alte Meister in London, hat noch vor Eröffnung am Tag davor einen großen liegenden Akt von Renoir, 1,65 Meter breit. Das heißt, das ist wirklich so oberstes Preisniveau, für zwischen 10 und 15 Millionen verkauft. Und übrigens, da sehen Sie dann auch vielleicht dran, wie groß das Vertrauen noch ist. Die Zusage des Käufers kam per WhatsApp übers Handy.
Aber verkauft wurde in Maastricht. Und wenn wir jetzt mal auf London schauen, das ist ja immerhin die Kunstmarkthauptstadt Europas. Ein Fünftel des globalen Kunstumsatzes wurde 2017 in London erwirtschaftet, fast doppelt so viel wie im gesamten EU-Raum. Was planen die Briten denn, damit das trotz Brexit so bleibt, beziehungsweise wird es so bleiben können?
Also diese Umsatzzahlen, die liegen natürlich daran, dass die großen alten Damen des Kunstmarktes, Sotheby's und Christie's, Hauptsitze haben in London und da wahnsinnig viel umgesetzt wird. Aber der Kunstmarkt ist natürlich längst global. Das heißt, Bilder werden für Auktionen eingeführt nach London, haben aber die Garantie, sofort nach dem Verkauf auch wieder raus zu können. Das ist international inzwischen üblich. Da wollen sich die Briten drum bemühen, dass das natürlich auch nach dem Austritt in der EU so bleiben kann. Und die Rede ist von Steuererleichterungen. Das heißt, die Frage, wie viel Umsatzsteuer, ist ja der große Angstgegner auch immer des deutschen Kunsthandels, dann tatsächlich in London noch bezahlt werden muss, der wird sich wahrscheinlich auch im Laufe des Brexit-Prozesses noch zu klären haben.
Also es gibt schon noch Unsicherheiten. Wie ist es denn umgekehrt, wenn wir jetzt unsere europäische kontinentale Perspektive einnehmen? Mit welchen Unsicherheiten muss die Kunstwelt in der EU rechnen, wenn der Brexit kommt, wie auch immer und wann auch immer?
Ich glaube, da müssen wir weniger über den Handel sprechen, der da, wie gesagt, einigermaßen fest im Sattel sitzt, jedenfalls wenn man dem glaubt, was da in Maastricht gestern erzählt wurde, als wir über die Museen sprechen müssen und den internationalen internationalen Leihverkehr. Auch da habe ich mit jemandem gesprochen, einem niederländischen Sammler. Der wird bzw. hat schon ein Van Gogh-Werk, ein Gemälde geliehen nach London. Da wird die Tate Britain in 2 Wochen eine große Ausstellung eröffnen. Und der musste sich vorher die Frage stellen, was ist denn eigentlich, wenn im Laufe dieser Ausstellung, also innerhalb der nächsten 2 Monate, ein Brexit stattfindet? Dann geht das Bild nicht mehr einfach von einem EU-Land, Großbritannien, ins zweite EU-Land in die Niederlande zurück. Dann kann es möglich sein, dass da eine Exportsteuer in Großbritannien fällig wird, weil man das Bild möglicherweise nicht mehr als Privatbesitz, sondern als Handelsware oder was auch immer ansieht. Dann kann eine Einfuhrsteuer in den Niederlanden fällig werden. Und da reden wir, wie er mir sagte, von einem Preisbereich in Höhe von ungefähr 6 Millionen. Das möchte man auch nicht mal eben noch dafür, dass man ein Bild zur Verfügung steht, obendrauf zahlen müssen. Also gibt es jetzt für dieses eine Werk eine Sondervereinbarung mit dem Finanzministerium in Den Haag, dass dieser Van Gogh sozusagen freies Geleit bekommt. Also sowohl unproblematisch nach Großbritannien kann, als auch anschließend wieder zurück in die Heimat.
Also ganz unproblematisch läuft die Sache wahrscheinlich nicht. Die Kunst und der Brexit. Dankeschön, Stefan Koldorf hat sich auf der Kunstmesse TEFAF in Maastricht umgehört. Er entwickelt sich ja zu einer unendlichen Geschichte, dieser Brexit. Auf Twitter hat sich dafür der Hashtag Brexiternity etabliert und der trendet jetzt auch wieder nach der vorerst letzten Abstimmung zum Thema gestern Abend im britischen Parlament für eine Verschiebung des Brexit. Aber nicht nur beim Blick in die ungewisse Zukunft erweist sich das Verhältnis zwischen Briten und Europa als unendlich kompliziert, sondern auch beim Blick in die Geschichte. Die Briten und Europa, 1000 Jahre Konflikt und Kooperation, so heißt das neue Buch von Brandon Sims, Historiker an der Universität Cambridge. Jens-Peter Marquardt berichtet.
Brexit sei doch eigentlich ein alter Hut, meint Brandon Sims, denn im 16. Jahrhundert habe ja schon einmal Heinrich VIII. Den Bruch mit dem Kontinent, mit dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und dem Papst vollzogen. Die englische Reformation sei deshalb der erste Brexit gewesen, sagt Professor Sims, der in Cambridge Geschichte der internationalen Beziehungen lehrt.
Die Reformation war sehr traumatisch. In dem Sinne, wie Brexit auch traumatisch ist. Das heißt, es ist nicht nur eine politische Frage, es ist eine rechtliche Frage, es ist eine kulturelle, eine psychologische Frage. Das ist also ein epokaler Bruch. Also man war für hunderte von Jahren, fast ein Jahrtausend in England, Teil einer größeren europäischen Ordnung und man war eingebettet in diese Ordnung. Und das kam dann plötzlich zu Ende.
Heinrich VIII. Konnte danach zu Hause schalten und walten, ohne dass eine fremde Macht, die damals in Rom saß, ihm hineinreden konnte. Genau das wollen die heutigen Brexiteers auch, nur sitzt die Macht, von der sie sich lossagen wollen, heute nicht mehr in Rom, sondern in Brüssel. Auch damals gab es viel Streit und Gezank, aber am Ende setzten sich der König und die Reformation durch. In früheren Jahrhunderten verfügten die Briten über die erstaunliche Fähigkeit, die Kontinentalmächte zum eigenen Vorteil gegeneinander auszuspielen. Mit wechselnden Allianzen sorgten sie dafür, dass keine Macht auf dem Kontinent übermächtig und zur Bedrohung für das britische Inselreich werden konnte. Theresa May hat in den Brexit-Verhandlungen Ähnliches versucht. Sie ist immer wieder in die europäischen Hauptstädte gereist, um einen Keil zwischen die EU-Mitglieder zu treiben, aber gescheitert.
Also ich glaube, es ist ihr vieles abhanden gekommen. Sie hat auch eine sehr schwierige Partie zu spielen. Sie hat also eine sehr starke Karte nicht spielen wollen. Das ist der militärische Beitrag des Vereinigten Königreichs zur Sicherung Europas. Den hat sie nicht spielen wollen. Und das heißt, dass es also eigentlich keinen Anreiz für viele, besonders in Osteuropa, gab, den Briten in den Diskussionen zur Freizügigkeit oder zu den wirtschaftlichen Beziehungen einen Spielraum einzuräumen.
Natürlich hat in jüngerer Zeit die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs das Verhältnis der Briten zu Europa geprägt. Winston Churchill hatte 1946 die Vereinigten Staaten von Europa gefordert, um künftigen Kriegen auf dem Kontinent und neuen deutschen Aggressionen vorzubeugen. Der britische Kriegsheld sah für sein Land dabei aber nur die Rolle eines wohlwollenden Förderers und nicht eines Mitglieds vor. Der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft traten die Briten dann auch erst bei, als die eigene Wirtschaft in die Krise geriet, während die europäische Integration den Deutschen ein Wirtschaftswunder bescherte. Der Stachel, zwar den Krieg gegen Deutschland gewonnen, aber die Nachkriegszeit gegen die Deutschen verloren zu haben, steckt tief in der britischen Volksseele. Das Verhältnis zu den Deutschen habe auch die Brexit-Diskussion mitgeprägt, sagt Brandon Sims.
Also ich glaube, es hat sicherlich eine Rolle gespielt, interessanterweise auf beiden Seiten. Ganz klar unter den Brexiteers war das Argument präsent, Deutschland dominiert die EU und durch die EU gibt es auch eine Dominanz Deutschlands, das spielte mit. Und man ist dann sozusagen mitgerissen von der Politik der Deutschen, besonders auch in der Frage der Flüchtlinge. Das war sicherlich bei den Brexiteers ein Argument, aber auch auf Seiten der Remainers. Also es ist ganz bezeichnend, dass so jemand wie Michael Heseltine, also wirklich einer der Größten der konservativen Regierung in den 80er Jahren, auch argumentiert hat. Wenn wir aus der EU austreten, hat er gesagt, dann werden die Deutschen sozusagen einen späten Sieg erringen. Das heißt also, dieses Argument war auf beiden Seiten zu hören.
Sagt der Historiker Brandon Sims im Beitrag von Jens-Peter Marquardt. Das neue Buch von Brandon Sims erscheint am 25. März bei der Deutschen Verlagsanstalt. Titel: Die Briten und Europa, 1000 Jahre Konflikt und Kooperation. Bist du ein Mensch, so bist du auch verletzlich. Auch das ist ein Buchtitel, gerade erschienen zum 50. Todestag des Schriftstellers Günter Weisenborn. Eine Auswahl von Schriften, Gedichten, Erzählungen und Briefen eines lange vergessenen Autors. Dabei war Günter Weisenborn zu Lebzeiten ziemlich erfolgreich. In den 20er Jahren bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten und auch nach 1945. Die Akademie der Künste in Berlin erinnerte jetzt an Günter Weisenborn mit einem szenischen Abend inszeniert von Carsten Ramm, dem Intendanten der Badischen Landesbühne Bruchsal.
Entschuldigung, ich sehe nicht ganz richtig, denn ich bin blind, doch das ist nicht so wichtig.
1930 musste sich Josef Weißenberg, ein selbsternannter Wundertäter, der vorgab, mittels Quarkauflagen alle Krankheiten heilen zu können, vor Gericht verantworten, weil ein von ihm behandeltes Mädchen erblindete. Unter seinen zahlreichen Anhängern betrieb Weißenberg auch Propaganda für die Nazis, auf deren Seite er sich gestellt hatte. Günter Weisenborn schrieb darüber den ironisch-kritischen Choral vom Weißen Käse, der in der berühmten Roten Revue 1931 in Berlin uraufgeführt wurde. Unter dem Titel »Wir sind ja so zufrieden« bezogen Künstler damals gemeinsam Positionen gegen die erstarkenden Nationalsozialisten und forderten die unentschiedenen Sozialdemokraten heraus.
Auf der Bühne standen Helene Weigel, Valeska Gerd, Blandine Ebinger, Lotte Lenya, Gerhard Bienert, Ernst Busch, der Uthmann-Chor und die Fichte-Sprechchöre. Unter den Autoren waren Brecht, Bernhard von Brentano, Ernst Ottwald, Erich Weinert und Günter Weisenborn. Die Musik stammte von Heinz Eisler, Friedrich Holländer und Kurt Weil.
Zählt Carsten Ramm während der Lesung in der Akademie der Künste die beeindruckende Reihe der Mitwirkenden auf. Zur Künstlercreme gehörte damals selbstverständlich auch Günter Weisenborn, ein junger, wilder und ungemein produktiver Autor. 1928 hatte er mit U-Boot S4 seinen ersten großen Erfolg. Sein pazifistisches Drama traf genau den Nerv der Zeit, die von der Wirtschaftskrise, der schwachen demokratischen Regierung und dem erstarkenden Nationalsozialismus geprägt war. Immer wieder legte Günter Weisenborn sprachmächtig und präzise den Finger auf die brennenden Themen. Zu seiner klaren Haltung fand der Autor, Jahrgang 1902, früh durch Jugenderfahrungen, erklärt Carsten Ramm.
Die Erlebnisse, die er im Rheinland gemacht hat, das Einfallen der englischen Soldaten beschreibt er, das Auseinanderfallen einer Gesellschaft, das auch innerhalb einer Gesellschaft plötzlich ein Gegeneinander anfängt, all das beschreibt er ziemlich präzise.
Und Weisenborn zieht seine Schlüsse daraus.
Wir sind eigentlich eine relativ orientierungslose Generation, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch irgendwo für das Richtige etwas tun. Und das ist die Entscheidung, die er gefällt hat, dass man für ein solidarisches, ein mitmenschliches Miteinander aufstehen und auf die Straße gehen muss.
Zweimal emigrierte der Schriftsteller, einmal nach Argentinien, später schon während der Nazizeit nach New York. Beide Male kehrte er zurück, auch nach Hitlerdeutschland, wo seine Bücher bereits 1933 verbrannt worden waren. Aus Not schreibt er unter Pseudonym. 1941 gelingt es ihm, Dramaturg am Schillertheater zu werden. Weißenborn schließt sich dem Widerstandskreis um Harro Schulze-Boysen an und führt ein Doppelleben. 1942 fliegt die später als Rote Kapelle bekannte Gruppe auf. Viele Mitglieder werden verurteilt und hingerichtet. Weißenborn und seine Frau werden ebenfalls verhaftet, sein Todesurteil in eine Zuchthausstrafe umgewandelt. 1945 entgeht er in letzter Minute der doch noch geplanten Hinrichtung. Über all dies schreibt Günter Weißenborn, er gibt Zeugnis über den Widerstand und ist damit unmittelbar nach dem Krieg sehr erfolgreich. Sein Stück »Die Illegalen« ist neben Wolfgang Borcherts »Draußen vor der Tür« das meistgespielte Theaterstück und seine 1948 erschienene Autobiografie »Memorial« wird in West- und Ostdeutschland ein Bestseller. Um Annäherung zwischen Ost und West bemüht, gerät er zwischen die Fronten des Kalten Krieges und wird letztlich von ihnen zerrieben, resümiert Carsten Ramm. Günter Weißenborns gestochen scharfe Texte lesen sich heute jedoch aufrüttelnd aktuell.
Weißenborn hat für mich so ein bisschen eine Vorbildfunktion. Er ist nicht im literarischen Elfenbeinturm stecken geblieben, sondern hat gesagt, ich muss aktiv werden. Und dieses Ich muss aktiv werden in einer Welt, die ganz anderes mit uns machen will, ist, glaube ich, auch heute von uns gefordert.
Christiane Kort berichtete vom szenischen Abend an der Berliner Akademie der Künste zum 50. Todestag des Schriftstellers Günter Weißenborn. Und hier und jetzt ist Henning Hubert an der Reihe mit den Kulturnachrichten.
Die Nachfolge von Martin Schlepfer als künstlerischem Direktor des Balletts in Düsseldorf ist geregelt. Die Stelle bekommt der Choreograf und Regisseur Demis Volpi. Ab der Spielzeit 2020/21 wird er das Ballett der Oper am Rhein leiten. Düsseldorfs Kulturdezernent Lohe sagte bei der Vorstellung des künftigen Ballettchefs für Düsseldorf und Duisburg, wir wollten bewusst einen Neuanfang versuchen. Demis Volpi ist 33 Jahre alt. Er war 4 Jahre lang Hauschoreograf des Stuttgarter Balletts und hat mehrere Opern inszeniert, zum Beispiel Mozarts Don Giovanni in Weimar. Martin Schlepfer bleibt noch eine Spielzeit am Rhein und wird künftig Direktor des Staatsballetts in Wien. Die Kunstsammlung des verstorbenen britischen Popstars George Michael ist für umgerechnet knapp 11 Millionen Euro verkauft worden. Das teilte das Auktionshaus Christie's mit. Michael hatte vor allem Arbeiten der Bewegung Young British Art gesammelt. Etwas mehr als 1 Million Euro brachte ein Damien Hirst, The Incomplete Truth, eine in Formaldehyd konservierte Taube. Der Erlös geht laut Christie's an eine Reihe wohltätiger Projekte, die der Sänger bereits zu Lebzeiten unterstützt hatte. Der Macher von Last Christmas war mit vielen der Künstler, deren Werke er sammelte, befreundet. George Michael starb vor gut 2 Jahren im Alter von 53 Jahren. Die einzigartige filmische Langzeitdokumentation »Die Kinder von Goldzoo« kommt in die Obhut des Filmmuseums Potsdam. Das gilt als Filmgedächtnis der DDR. Die Doku zeichnet den Lebensweg ehemaliger Schüler über fast 5 Jahrzehnte nach. Ihre Macher Barbara und Winfried Junge haben dem Museum eine DVD-Edition aller Filme und weiteres Material überlassen. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte, das Ehepaar habe mit den Kindern von Goldzoo ein unvergessliches Denkmal gesetzt. Gerade im Jahr des Jubiläums von 30 Jahren Mauerfall handle es sich um einen sehr wertvollen Beitrag für das Wissen um das Leben in der DDR, das wir in Andenken erhalten werden. Die Chronik berichtet über Menschen aus Goldzoo im Oderbruch, die zwischen 1953 und 1955 in der DDR geboren wurden. Sie beginnt 1961 und endet im Jahr 2007. Und der Thüringer Landtag, der beschäftigt sich nicht nur mit der Frage, ob stillende Mütter im Plenum sitzen dürfen oder nicht. Heute teilte er mit, dass sich sein Petitionsausschuss in der kommenden Woche in einer öffentlichen Anhörung einem ganz besonderen, weltweit verbreiteten Wort widmen wird, dem Kindergarten. Es gehe um die richtige Bezeichnung der Einrichtungen für Mädchen und Jungen im Vorschulalter. Die Petition heißt, die Welt spricht Kindergarten. Der Petent will den Begriff auch wieder im offiziellen Sprachgebrauch in Deutschland sehen, etwa in Gesetzestexten. Dort hieße es zunehmend Kindertagesbetreuung oder Kindertageseinrichtung. Der Kindergarten gilt als eine Thüringer Erfindung. Der Pädagoge Friedrich Fröbel gründete den ersten 1840 in Bad Blankenburg in Abgrenzung zu damals bereits existierenden KiBAs, Kinderbewahranstalten.
Dankeschön, Henning Hubert. Und mit diesen Kindergartennachrichten geht Kultur heute jetzt zu Ende. Mein Name ist Katrin Hondl. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Hier im Deutschlandfunk geht er gleich weiter mit den Informationen am Abend, unter anderem zum furchtbaren Terroranschlag in Christchurch in Neuseeland.